glaube ich, hier.
So, guten Morgen. Wir fangen an. Letztes Mal, das war die letzte Folie, ja, da hatten wir uns diesen Algorithmus zur Deadlock-Erkennung angeguckt. Und jetzt wollen wir ein bisschen schauen, wie man Deadlocks vermeiden kann, also dass man erst gar nicht da reinläuft. Ja, dieses einfache Verfahren zur Deadlock-Erkennung ist praktisch nur geeignet festzustellen, ob Sie schon in einem Deadlock sind. Also es ist relativ unattraktiv, weil, dann ist es halt schon passiert. Und besser wäre es natürlich, wenn man es irgendwie hinkriegen könnte, dass man erst gar nicht in den Deadlock reinläuft. Ein erster Punkt ist, ob wir irgendwelche Möglichkeiten haben, überhaupt Deadlocks zu beheben. Also wenn wir festgestellt haben, es ist ein Deadlock da, da werden wir sehen, eigentlich kann man da nicht viel machen. Ja, deswegen wird das nächste dann eben sein, das Ganze zu verhindern. Wenn jetzt ein Deadlock erkannt wurde, könnte man natürlich versuchen, irgendwie eine Ressource wieder zu entziehen, na, damit die in einem anderen Prozess zugeteilt werden kann. Das ist aber eigentlich nie möglich, weil wir gucken uns ja nur die Situationen an, wo wir es mit ununterbrechbaren Ressourcen zu tun haben. Also Ressourcen, die man dem Prozess nicht zwangsweise wegnehmen kann. Und deswegen geht das nie. Also dieses Entziehen einer Ressource ist keine Lösung. Wenn Sie das doch irgendwie erzwingen würden, dann würden Sie damit das Programm praktisch stoppen. Ja? Also das kann dann nicht weiterarbeiten. Das ist natürlich genau die Möglichkeit, die Sie haben. Abbruch von mindestens einem Prozess oder auch Thread, wenn Sie mehrere Threads haben, die Sie betrachten, die irgendwie Deadlocks vielleicht verursachen können. Also das geht natürlich immer, wenn Sie im Prozess abbrechen und damit verbunden die Ressourcen zurückgeben, die der Prozess hatte, dann geht es natürlich weiter. Und eine letzte Möglichkeit wäre noch, dass Sie einen Prozess irgendwie zurückversetzen können in einen früheren Zustand, den er hatte, bevor er eine der Ressourcen angefordert hat. Wenn Sie sich vorstellen, der Prozess hat es irgendwie geschafft, mit Lock oder so eine Sperre auf irgendwas zu kriegen, und Sie haben irgendwie den Zustand gespeichert, bevor er diesen Lock-Befehl ausgeführt hat, dann könnten Sie natürlich sagen, ich setze den Prozess einfach zurück. Aber in der Praxis funktioniert das nicht. Ja, das ist ein mehr theoretisches Konzept, wo Sie praktisch immer so Snapshots von verschiedenen Prozessen machen und mit den Snapshots verbunden die Informationen speichern, welche Ressourcen da gerade gehalten werden, und dann könnten Sie tatsächlich versuchen, das praktisch rückgängig zu machen. Ja? Aber wie gesagt, in der Praxis macht man das nicht, vor allem weil ja die meisten Programme auch irgendwelche Nebeneffekte haben. Sie haben ja nicht nur diese Zustandsveränderungen, dass also eben jetzt Ressourcen gehalten werden oder nicht, sondern das Programm gibt irgendwas aus, das schreibt in irgendeine Datei rein und so weiter. Und diese ganzen Nebeneffekte, die können Sie in der Regel nicht rückgängig machen. Wenn einmal was aufs Terminal geschrieben wurde und der Benutzer hat da was gelesen, wie wollen Sie das zurücksetzen? Ne? Das geht dann nicht. Ja, deswegen ist das nächste Ziel eben, dass man sagt, wir wollen das Ganze vermeiden. Und vermeiden heißt, dass Sie bei jeder Ressourcenanforderung, bevor Sie die bewilligen, dass Sie vorher prüfen, ob es dadurch irgendwie zum Deadlock kommen kann. Ja, und wenn Sie den Eindruck haben, es könnte sich auf den Deadlock dadurch zubewegen, dann verweigern Sie das einfach. Ja, das heißt, dann würden Sie in dem Fall diesen Prozess, der die Anforderung stellt, würden Sie blockieren und die anderen weiterrechnen lassen, solange bis durch das Bewilligen praktisch dieser Anforderung kein Deadlock mehr entstehen kann. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir wollen Sie wissen, was in Zukunft noch so passieren wird. Sie haben ganz viele Prozesse, die irgendwas mit irgendwelchen Ressourcen machen. Und wie wollen Sie jetzt einschätzen, ob eine bestimmte Anforderung problematisch ist oder nicht und ob da am Ende ein Deadlock entsteht? Und wenn man sich das anguckt, dann wird man sehen, dass man wissen muss, was praktisch die Maximalforderungen sind. Ja, da haben wir bisher nicht drüber gesprochen. Also Sie haben halt gesehen, es gab so eine Restanforderungsvektor, ja, wo drin stand, was jetzt noch angefordert wird. Das ist natürlich nur für den Augenblick. Ja, da wissen Sie noch nicht, wie im weiteren Verlauf des Programmes vielleicht noch zusätzliche Anforderungen gestellt werden. Und wenn Sie aber für jeden Prozess angeben können, was er maximal benutzen wird. Das ist so ein bisschen wie, wenn Sie ein Programm starten und Sie zwingen das Programm am Anfang zu sagen, wie viel Speicher es insgesamt benötigen wird. Ja, das ist eine Information, die Sie vielleicht haben, und dann könnten Sie das zum Beispiel in der Speicherverwaltung für irgendwas Sinnvolles nutzen. Und genauso gehen wir jetzt hier von einem Modell aus, wo praktisch ein Prozess am Anfang registrieren muss, welche Ressourcen er maximal anfordern wird. Ja, das heißt, er wird sagen, von der Ressource A werde ich maximal 4 Stück brauchen, von der Ressource B maximal 2, die Ressource C werde ich gar nicht brauchen, sowas in der Art. Und wenn wir das haben, also diese Maximalanforderungen kennen, dann gibt es einen Algorithmus, der auf dem schon vorhandenen Algorithmus mit diesen Matrizen aufbaut und mit dem wir dann praktisch feststellen können, ob bestimmte Anforderungen erlaubt werden oder nicht. Das wird dann der Banker-Algorithmus sein, den sehen wir in ein paar Minuten. Ja. Problem ist hier, dass eben normale Software nicht so geschrieben ist, dass sie am Anfang sagt, was sie alles an Ressourcen brauchen wird. Ja, das heißt, für ein bestehendes Software-System können Sie das nicht direkt verwenden. Sie müssten dann die Programme entsprechend umschreiben, dass Sie eben eine solche Anmeldung der Ressourcen machen. Ja, Sie werden also tatsächlich kein Betriebssystem finden, was im Einsatz ist, was diese Methode einsetzt. Aber es ist halt eine theoretisch machbare Lösung und Sie könnten das für irgendwelche Spezialaufgaben, könnten Sie das tatsächlich umsetzen, müssten dann das Betriebssystem halt ein bisschen anpassen. Der Kernbegriff, den wir hier beim Thema Deadlock-Vermeidung haben, ist der eines sicheren Zustands oder das Gegenteil, ein unsicherer Zustand. Und wir sagen, dass ein Zustand, also Zustand heißt, wir gucken zu einem bestimmten Zeitpunkt uns die Situation an, welche Ressourcen haben die Prozesse schon bekommen und was könnten sie maximal noch anfordern. Und wir sagen, ein solcher Zustand ist sicher, wenn wir irgendeine Ausführreihenfolge finden können, die selbst dann keinen Deadlock erzeugt, wenn alle Prozesse sofort hingehen und alles, was sie maximal noch an Ressourcen brauchen, anfordern. Ja, weil das ist sozusagen der Worst Case. Wenn Sie annehmen, dass jeder Prozess sofort die maximal möglichen Ressourcenforderungen stellt, dann kann es nichts Schlimmeres geben. Na, wenn Sie also für dieses Worst-Case-Szenario einen Weg finden, wie die Prozesse der Reihe nach diese Maximalforderungen erfüllen können und danach geben Sie dann Ihre Ressourcen ja wieder zurück, dann sind Sie sozusagen auf der sicheren Seite, weil dann auch jede tatsächliche Anforderung, die ja weniger schlimm ist als der Worst-Case, auch funktionieren wird. Ja? Also das ist einfach eine Art Worst-Case-Betrachtung und dann nennen wir das Ganze eben sicher. Ansonsten heißt es einfach unsicher, wenn es nicht sicher ist. Ja, ist nur die Definition. Und der Punkt ist jetzt eben, es kann durchaus sein, dass Sie in unsicheren Zustand reinkommen. Und das muss aber nicht bedeuten, dass Sie tatsächlich auch auf den Deadlock hinlaufen. Ja, weil es eben nur dann sozusagen passiert, wenn Sie wirklich diesen Worst Case auch eintreten lassen. Ja, es kann ja sein, dass gar nicht die Maximalforderungen in irgendeiner ungünstigen Reihenfolge dann erhoben werden. Also was wir praktisch dann nur sagen können ist, aus einem sicheren Zustand heraus kann kein Deadlock entstehen. Und die Frage ist jetzt, jedes Mal, wenn wir praktisch eine Anforderung, wenn irgendein Prozess eine Anforderung hat, eine konkrete, dann ändert sich ja was. Ja, dann, wenn die bewilligt wird, dann hat der ja mehr Ressourcen und die verfügbaren Ressourcen werden entsprechend reduziert. Und die Frage ist jetzt, ob wir dadurch einen Zustandübergang von sicher nach unsicher hinkriegen. Und der Algorithmus wird dann sagen, das lassen wir nicht zu. Ja, wenn Sie also eine Anforderung haben, wir gehen immer davon aus, wir sind in einem sicheren Zustand und wenn jetzt eine Anforderung kommt, dann kann man praktisch ausrechnen, ist der daraus resultierende Zustand, ist der immer noch sicher? Ja, wenn ja, dann lassen wir das zu, geben die Ressourcen und es geht weiter. Und wenn der resultierende Zustand unsicher wäre, dann werden wir das verweigern und werden sagen, nee, kriegst du nicht, erstmal sollen die anderen Prozesse weiterrechnen. Und wenn man das Ganze als Algorithmus betrachtet, dann entsteht etwas, was Banker-Algorithmus genannt wird. Und es hat seinen Ursprung eigentlich im Bankenwesen, deswegen heißt es so. Und es geht um Liquidität. Ja, es geht letzten Endes darum, dass es verschiedene Banken gibt, es gibt eine Bank, die praktisch für verschiedene Kunden denen einen Kredit einräumt, der aber nicht vollständig unbedingt abgerufen wird. Ja, das ist sowas wie ein Dispo-Kredit. Die Bank sagt, du kannst dein Konto um 5.000 Euro überziehen. Aber das heißt nicht, dass das ein Kunde auch tut. Wenn wenn man annehmen würde, dass morgen alle Bankkunden einer bestimmten Bank hingehen und praktisch ihren Dispo bis aufs Limit ausreizen, also so viel Geld abheben, wie möglich ist, dann könnte das ein Problem sein, weil keine entsprechenden Reserven irgendwie bei der Bank zur Verfügung stehen. Ja, es wäre in jedem Fall so, wenn wir ein einfacheres Bankensystem annehmen, wo mit Bargeld nur gehandelt wird. Ja, ich weiß nicht, ob tatsächlich heute Probleme entstehen würden, wenn die Leute alle zu den Geldautomaten gehen würden oder einfach das Geld überweisen würden. Ja? Dann wäre es einfach wegüberwiesen. Das würde vielleicht sogar funktionieren. Aber zumindest, wenn Sie annehmen, es gibt einen bestimmten Vorrat an Bargeld, dann kann es eben nicht sein, dass alle gleichzeitig ihren Kredit voll ausschöpfen. Und in dem Modell hier ist es so, dass man eben diesen Kreditbetrag in Teilen in Anspruch nehmen kann, also heute 100 Euro, morgen 100 Euro und so weiter, bis man den Maximalbetrag erreicht hat. Und das Modell nimmt außerdem an, dass in dem Moment, wo praktisch dieser Maximalkredit erreicht ist, eine komplette Rückzahlung erfolgt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, weil ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man also den vollen Betrag dann zurückzahlt, aber so sieht es halt dieses Modell vor. Und Sie sehen schon, das entspricht auch diesem Prinzip, dass man Ressourcen anfordert und dann irgendwann komplett zurückgibt. Ja, das ist einfach die Idee dabei. Und wir werden sehen, dass wir auch in diesem Banker-Algorithmus diese sicheren und unsicheren Zustände haben. Und bei den Zustandsübergängen werden wir eben verbieten, dass man von sicher nach unsicher geht. Ja, und dieses sicher-unsicher ist immer aus Perspektive der Bank, weil die praktisch die Ressource Geld verwaltet und entscheiden muss, ob sie einen Kreditwunsch erfüllen kann oder nicht. Also schauen wir uns dazu zwei Beispiele an, wo wir einen sicheren und einen unsicheren Zustand sehen werden. Sie sehen hier oben, wir nehmen an, die Bank hat 1200 Euro prinzipiell, davon sind 900 schon verliehen und 300 sind noch übrig. Ja, das heißt also, wenn Sie sagen, das ist meine Ressource, dann gibt es diese Euro-Ressource halt 1200 Mal und 900 Stück davon sind schon weg und 300 sind noch über. Das wäre in dem Restvektor praktisch drin, wobei wir hier nur eine einzige Ressource, nämlich das Geld, haben. Und es gibt drei Kunden und Sie sehen in der Spalte Max die eingeräumte Kreditlinie, also was die maximal an Kredit haben können, ja, das sind ja diese 1400 und 900 Euro, und Sie sehen daneben in der rechten Spalte den aktuellen Kredit, was also bisher schon ausgezahlt wurde. Und dann ist natürlich klar, dann können Sie berechnen, was der Rest ist, der maximal noch geholt werden kann, das ist halt die Differenz. Und die Frage ist jetzt, ob das sicher ist. Und das machen wir im Prinzip genauso, wie wir das bei diesem Algorithmus vorher gemacht haben. Wir gucken einfach, ob es eine Auszahlungs- und Rückzahlungsreihenfolge gibt, die funktioniert. Wenn wir hier zum Beispiel schauen, der erste Kunde, der darf noch 500 Euro leihen, weil der hat schon 500 geliehen und 1000 darf er insgesamt. Es gibt aber nur 300 Euro Cash in der Bank. Also der kann die 500 nicht kriegen. Der kann nicht, wenn er seine Maximalforderung stellt, kann überhaupt nicht erfüllt werden. Der dritte Kunde, von unten jetzt angefangen, da ist es ähnlich, der darf noch 700 abheben, das geht auch nicht, weil es einfach nicht da ist. Aber der Kunde in der Mitte, der hat nur noch 200 Restanspruch und das passt in die 300 rein. Also der kann das kriegen, das heißt, wir haben, das sehen Sie jetzt ganz rechts, Kunde 2 leiht 200 Euro. Und in Klammern dahinter sehen Sie, was an Cash in der Bank überbleibt. Ja, da sind jetzt noch 100 Euro über, weil von den 300 200 an den Kunden gegangen sind. Ja, dann nehmen wir an, dass danach eine Rückzahlung des gesamten Kredits erfolgt. Das heißt, der Kunde 2 gibt sein ganzes geliehenes Geld zurück, das waren 400, also hat die Bank danach 500 Euro. Ja, das ist genau das Modell, was wir letztes Mal bei den Ressourcen hatten. Ja, wenn so eine Anfrage erfüllt wurde, dann wird sie anschließend, wird das Geld, werden die Ressourcen vollständig zurückgegeben. Jetzt haben wir die Situation etwas geändert, jetzt sind 500 verfügbar und da sehen wir, jetzt kann der Kunde 1 seinen Maximalkredit in Anspruch nehmen. Das passt genau, ja, deswegen ist es so gemacht. Das heißt, die 500 kann er haben, macht er auch, dann bleibt der Bank gar nichts, aber er zahlt ja danach direkt wieder alles zurück. Und das heißt, nach dieser Rückzahlung durch den Kunden 1 sind dann 1000 Euro in der Bank und jetzt kann auch noch die Maximalforderung vom dritten Kunden, der noch 700 leihen kann, kann auch erfüllt werden und dann gibt er halt auch alles zurück. Aber im Endeffekt ist es schon gelaufen in dem Moment, wo sie dem dritten Kunden das Geld gegeben haben, weil alle Anforderungen erfüllt worden sind. Ja, und danach haben alle alles zurückgegeben, es ist kein Kredit mehr übrig und die Bank hat wieder ihr gesamtes Kapital. Und weil wir eine solche Auszahlungs-Rückzahlungsreihenfolge gefunden haben, sagen wir eben, dieser Zustand ist sicher. Im Vergleich dazu hier unten leicht geänderte Zahlen. Ja, was hat sich geändert? Geändert hat sich nur, dass der Kunde 3 schon 300 Euro geliehen hat. Ja, ansonsten sind es dieselben Zahlen wie oben. Also das würde zum Beispiel entstehen, man kommt von dem oberen Zustand in den unteren, indem man dem Kunden 3 nochmal 100 Euro gibt. Ja, das wäre so eine Anforderung, die der stellen könnte, ich will 100 Euro haben und wenn man die erfüllt, dann haben wir diesen Zustandsübergang von oben nach unten. Und da werden wir jetzt sehen, das ist unsicher. Es geht genauso los wie oben, der Kunde 2, der nur 200 Euro noch anfordern kann, das funktioniert, ja, die kann er kriegen und zahlt dann alles zurück und dann sind 400 übrig. Und jetzt kann aber weder mit diesen 400 Euro der Kunde 1 seinen Restbedarf kriegen, das ist wieder wie oben, der braucht noch 500, die kann er nicht kriegen, weil nur 400 in der Bank sind. Das meine ich hier mit diesem durchgestrichenen, wenn der 500 leihen würde, wären in der Bank minus 100, das geht nicht. Und genauso kann der untere auch nicht, der konnte auch in dem Beispiel, in dem sicheren Beispiel konnte das ja auch nicht, jetzt kann es erst recht nicht. Ja. Also das heißt, in dem Fall gibt es keine Reihenfolge mehr, in der wir diese Maximalanforderungen ausführen können und deswegen nennen wir das einen unsicheren Zustand. Ja. Das heißt also, wenn wir von oben nach unten gehen und sagen, wir machen diese Transaktion, wo der Kunde 3 100 Euro bekommt, dann würden wir sagen, das ist ein Übergang von sicher nach unsicher und den lehnen wir ab. Das heißt, dass in diesem Szenario die Bank diese Auszahlung verweigern muss. Also wenn der Kunde 3 kommt und sagt, gib mir 100, dann muss die Bank sagen, tut mir leid, geht gerade nicht. Ja, das ist die Idee hinter dem Banker-Algorithmus, weil wenn wir das praktisch zulassen, dass wir in diesen Zustand reinkommen, dann ist nicht mehr auszuschließen, dass das System irgendwie in Deadlock laufen könnte. Ja, es ist noch nicht in Deadlock. Ja, in dieser Situation, es stehen ja nur die Maximalanforderungen hier. Wir wissen gar nicht, wie eine konkrete Reihenfolge von Anforderungen aussehen würde. Da kann irgendwas sein. Es kann auch sein, dass ein Kunde sein Geld zurückgibt oder so. Aber der Zustand ist unsicher in dem Sinne, dass jetzt halt irgendwelche Anfragen kommen könnten, die in einen Deadlock führen würden. Okay, und wenn wir das Ganze... Ach so, ja, das ist das, was ich erzählt habe. Ja, das ist dieser Zustand, der oben dargestellt wurde, das ist der, der unten dargestellt wurde. Hier ist dieser Übergang, der passiert, wenn 100 Euro an Kunden 3 ausgezahlt werden. Und dann haben wir eben dieses Problem. So, jetzt kommt die formale Beschreibung für den Banker-Algorithmus mit beliebigen Ressourcen. Ja, sieht ein bisschen unerfreulich aus, das Ganze. Aber Sie werden da drin viel Bekanntes wiedererkennen. Alles, was hier schwarz geschrieben ist, kennen Sie schon aus dem Algorithmus, den wir letztes Mal betrachtet haben. Ja, also dieses Grundkonzept, es gibt N Prozesse und M Ressourcen, ja, die kriegen irgendwelche Namen. Und wir haben einen Ressourcenvektor, wo drin steht, wie viel es von jeder Ressource gibt. Das ist alles wie gehabt. Es gibt auch einen Ressourcenrestvektor, wo drin steht, was noch verfügbar ist. Und es gibt wie bisher die Belegungsmatrix C, wo drin steht, welcher Prozess wie viel von welchen Ressourcen schon hat. Ja, also wenn Sie sich an den Algorithmus von vor 2 Wochen erinnern, und Sie werden sich spätestens gleich in der Übung daran erinnern, weil Sie da dieses Verfahren von vor 2 Wochen nochmal einüben werden, oder Sie haben es heute Morgen mal gemacht, wenn Sie in der ersten Übung waren, ja, dann kennen Sie das alles. Und was sich jetzt ändert an dem Algorithmus, ist, wir führen jetzt neu ein, eine Matrix-Maximalbelegung. Die sieht auch wieder aus wie so eine Anforderungsmatrix, nur dass da jetzt drin steht, was eben die maximalen Anforderungen sind. Ja, die nennen wir Max. Und Jetzt kann man natürlich ausrechnen, in Max ist noch nicht berücksichtigt, wie viel schon vergeben wurde. Also da steht einfach zum Beispiel drin, Prozess 1 fordert maximal 7 Stück von Ressource A an. Ja? Und zwar unabhängig davon, ob er schon 3 hat oder noch nicht, das ist an der Stelle egal. Und wenn man jetzt von der Maximalbelegung die tatsächliche Belegung abzieht, dann kriegt man praktisch die maximale Restanforderung. Ja, das nennen wir hier maximale zukünftige Anforderungen und das nennen wir wieder R. Das R sieht also dann so ähnlich aus wie das R in dem alten Algorithmus. Da war das R ja einfach die Anforderung, ja, die Anforderungsmatrix. Und hier gehen wir jetzt praktisch hin und konstruieren eine Anforderungsmatrix, die dadurch entsteht, dass man einfach auf den maximalen Bedarf kommt. Ja? Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir damit praktisch denselben Algorithmus durchlaufen lassen wie vorher. Und wir entscheiden dann, dass wir eine Anforderung zulassen, wenn wir zunächst mal natürlich im Limit des Prozesses bleiben. Und gleichzeitig der Zustand, der entsteht, nachdem wir die Anforderungen gewährt haben, wenn der sicher ist. Ja, wir müssen also rausfinden, ob Zustände sicher sind. Das haben wir bisher nur für dieses einfache Bankenmodell gesehen, was das heißt. Aber das Feststellen, ob der Zustand sicher ist, ist wieder dasselbe. Wir nehmen an, dass die Prozesse alle die Maximalforderung stellen. Das ist wie eben mit den Euros, ja, wo alle ihre Kreditlinie praktisch voll ausreizen. So machen wir genau dasselbe, nur dass wir jetzt nicht nur eine Ressource Euro haben, sondern halt mehrere Ressourcen und das Ganze mit Matrizen darstellen müssen. Und wir stellen also alle Prozesse stellen die Maximalforderung und dann schauen wir, ob dadurch ein Deadlock entsteht. Ja, und das ist ja der Algorithmus, den wir schon kennen. Das heißt, der einzige Unterschied bei diesem neuen Banker-Algorithmus ist, dass man zusätzlich diese Maximalforderungen kennt, die die einzelnen Prozesse an die Ressourcen haben, dass man dann diese Differenzmatrix ausrechnen muss und dann lässt man den normalen Algorithmus durchlaufen, den Sie schon kennen, ja, mit dem Streichen der Zeilen. Also das wollen wir uns an einem Beispiel mal anschauen. Es geht wieder los mit einer Belegungsmatrix. Ja, wir haben 5 Prozesse und 3 Ressourcen mit irgendwelchen Werten halt gegeben. Ja. Wir haben den Gesamtressourcenvektor E und den Restvektor A, der anzeigt, was noch verfügbar ist. Ne, A wie available. Das ist bisher wie gehabt. Was jetzt neu ist, ist diese Matrix Max. Die gibt es in dem einfachen Algorithmus nicht, weil da die Maximalforderungen nicht bekannt sind. Hier sind sie aber bekannt. Und dann rechnen wir aus, was praktisch die Restanforderung ist. Und da rechnen wir einfach Max minus C. Ja, also wir müssen für jeden einzelnen Punkt in der Matrix einfach aus der Maximalmatrix den Wert abziehen, hier, der in der C-Matrix steht. Ja, dann kriegen wir eine neue Matrix raus. Und jetzt muss man aufpassen, man könnte jetzt an der Stelle schon überprüfen, ob der aktuelle Zustand sicher ist. Ja, die beispielhafte Aufgabenstellung ist aber jetzt die, dass eine Anforderung gegeben ist und die Frage geklärt werden soll, ob durch die Anforderung in einen unsicheren Zustand gewechselt wird. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Auszahlung dieser Anfrage oder die Bewilligung dieser Anfrage müssen wir erst simulieren. In dem Fall soll eine Anforderung 102 durch den Prozess 2 erfolgen. Und dann müssen wir schauen, ob das in Ordnung ist. Erstmal muss man hier schauen, ob das prinzipiell überhaupt geht. Ja, 102 ist kleiner als hier der Wert 122, der in dieser Restanforderungsmatrix drin steht. Ja, das heißt, es liegt innerhalb des angemeldeten Bedarfs. In R steht ja drin, wie viele Ressourcen jeweils ein Prozess noch zusätzlich anfordern darf, bevor er an sein Limit stößt. Und die zweite Zeile sagt uns eben, dass er noch eine Ressource 1, 2 Ressourcen 2 und 2 Ressourcen 3 anfordern darf. Das würde innerhalb seines Limits liegen. Er fordert nur 102 an, das passt rein, also ist es okay. Das ist die erste Bedingung. Und jetzt müssen wir praktisch einen Übergang schaffen, ja, der entsteht, wenn wir von dem oberen Zustand aus das Geld auszahlen. Also was heißt das? Diese 102, die wird hier in C draufaddiert auf die 200. Ja, das ist ja, hier ist die aktuelle Belegung. Wenn jetzt die Ressourcen zugeteilt werden, dann muss es entsprechend aufaddiert werden. Also hier die Zeile 200 plus die 102 gibt 302. Ja, kriegen wir eine neue Matrix C' raus. Und entsprechend muss bei dem Available Vektor, also bei dem Ressourcenrest Vektor, muss es abgezogen werden. Weil wir haben ja die Ressourcen vergeben, also wird es entsprechend weniger. Ja, und deswegen wird hier aus 332 ziehen wir die 102 ab und kriegen 230 als Ergebnis raus. Neuer Vektor A'. Und auch die Matrix R muss angepasst werden, weil ja jetzt der restliche Bedarf, der noch da ist, auch entsprechend verringert wurde, weil schon ein Teil davon erfüllt wurde. Ja, also muss auch hier die Zeile, die 122 Zeile da oben, muss auch abgezogen werden. 102 wird davon abgezogen und dann kommt 020 raus. Ja, und jetzt lassen wir über dieses Modell, was wir unten sehen, über diesen Zustand, lassen wir unsere normale Deadlock-Erkennung laufen. Und wenn wir dabei feststellen, dass da praktisch ein Deadlock rauskäme, ja, dann hätten wir damit rausgefunden, dass dieser Zustand unsicher ist und dann lassen wir den nicht zu. Und das läuft jetzt auf normale Weise ab. Ja, also hier sehen Sie nochmal diese neuen Matrizen. Und ja, jetzt ist es halt das Verfahren, was wir vor zwei Wochen besprochen haben. Wenn Sie einmal diesen Punkt erreicht haben, dann rechnen Sie ganz normal einfach diese ja, Matrix-Algorithmus durch. Und man sieht dann da oben zum Beispiel die 020 passt als erste rein. Ja, dann werden praktisch die Ressourcen freigegeben, die dem entsprechen, also in der Zeile 302. Mal hier irgendwo. Ja. Nichts Gescheites zum Zeigen. Ja, mach ich es mit dem Mauszeiger. Ja, also diese 302, die wird dann aufaddiert auf den Restvektor. Und dann sehen Sie hier im nächsten Schritt sind dann 532 verfügbar und die Zeile hier ist gestrichen. Ja, das haben wir immer markieren genannt, also die spielt keine Rolle mehr. Dann geht es weiter, jetzt muss man irgendwas suchen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier unten die 431 würden auch reinpassen. Damit könnte man auch anfangen. Ich habe jetzt hier die 011 genommen, weil es auch passt. Da muss man halt schauen, hier die 211, die daneben steht, auf die 532 drauf addieren. Dann kommen wir hier unten auf 743. Ja, dann geht es wieder weiter. Jetzt würden alle drei passen. Also sowohl hier oben diese größte Anforderung, 743 passt, die 600 passt auch, die 431 passt auch, dann nehmen Sie einfach die erste. Ja? Und dann entsprechend wieder hier die zurückzugebenden Ressourcen drauf addieren, dann kommen wir hier auf 753, ja, und so geht es weiter und am Ende sehen Sie halt, dass alle Zeilen gestrichen sind. Und damit heißt es also, dass das Gewähren dieser Anforderung, ja, also diese Anforderung 102, die uns von diesem Zustand in diesen bringt, das ist eine Transformation von einem sicheren in einen anderen sicheren Zustand. Und deswegen lassen wir die zu, weil die keine Gefahr darstellt. Wenn wir in jedem Schritt, immer wenn es eine Ressourcenanforderung gibt, wenn wir diese Prüfung machen, wir gehen davon aus, dass wir am Anfang in einem sicheren Zustand sind, sonst ist das ganze Verfahren sinnlos. Na, wenn Sie mit einem unsicheren Zustand beginnen, dann könnte es besser werden, aber dann haben Sie praktisch eh schon die Regeln verletzt. Also am Anfang gehen Sie immer davon aus, Sie sind in einem sicheren Zustand und Sie wollen einfach prüfen, dass mit jedem Gewähren einer Anforderung auch wieder nur ein sicherer Zustand erreicht wird, ansonsten verweigern Sie das. Okay. Also ich werde da versuchen, zu dem Thema nochmal irgendwie eine Übungsaufgabe auch zu diesem Algorithmus zu konstruieren. Das passt jetzt nur in unseren Übungszeitraum nicht mehr rein, weil wir da sowieso schon Schwierigkeiten kriegen, dass Sie irgendwie noch Aufgaben zur Speicherverwaltung machen können. Weil wir haben in der nächsten Übung schon die Probeklausur und in der übernächsten Übung Korrektur der Probeklausur oder also Musterlösung. Ich will aber versuchen, in dieser allerletzten Übung noch Aufgaben zur Speicherverwaltung unterzubringen, die Sie dann nicht mehr einreichen, weil es dann eh gelaufen ist. Aber wo ich Ihnen dann auch noch direkt eine Lösung zugebe, dass Sie halt sehen, ob Sie es richtig gemacht haben. Okay. Dann gibt es noch den Punkt, und das ist der letzte Punkt in diesem Deadlock-Kapitel, Deadlock-Verhinderung. Ich denke, da kommen wir jetzt noch durch in den 10 Minuten bis zur Pause. Und dann fangen wir nämlich danach schon mit Speicherverwaltung an, nach der Pause. Also bei der Deadlock-Verhinderung, das klingt ähnlich wie Deadlock-Vermeidung. Ja, das ist leider ein bisschen ärgerlich, dass diese Begriffe so nah aneinander sind. Im Englischen ist das eine Avoidance, was wir gerade hatten, und das andere heißt Prevention. Und bei der Prevention oder Deadlock-Verhinderung geht es mehr um so grundlegendere Sachen. Also kann man irgendwie was an dem System verändern, sodass es grundsätzlich nicht mehr zum Deadlock kommen kann. Ja, das ist eine Frage, die wir uns schon ein paar Mal gestellt haben. Und wir haben ja gesehen, Deadlock bedeutet, dass diese vier Bedingungen erfüllt sein müssen. Ja? Also das ist vielleicht neben den Algorithmen, die Sie idealerweise kennen sollten, sind diese vier Bedingungen eine der Kerninformationen zum Thema Deadlocks. Also die müssen Sie kennen, dass Sie wissen, es gibt diese vier Bedingungen: gegenseitiger Ausschluss, Hold and Wait, Ununterbrechbarkeit der Ressourcen und zyklisches Warten. Und da muss Ihnen auch klar sein, was jede dieser vier Bedingungen bedeutet. Und dass eben alle vier zusammen äquivalent dazu sind, dass ein Deadlock vorliegt. Ja, das ist praktisch, das haben wir ganz am Anfang festgestellt, das ist die Kernaussage zum Thema Deadlock, alles andere leitet sich davon ab. Wenn wir also grundsätzlich Deadlocks verhindern wollen, könnte man natürlich sagen, wir drehen irgendwie an einer von diesen vier Bedingungen, sodass die nicht eintreten kann. Wenn Sie es schaffen, eine davon kaputt zu machen, dass die nie erreicht werden kann, dann können Sie auch nie in Deadlock laufen. Und da werden wir sehen, dass es da nicht allzu viele Möglichkeiten gibt, irgendwas zu tun. Beim ersten Punkt, gegenseitiger Ausschluss, ja, da könnten Sie versuchen, diese Exklusivität irgendwie aufzugeben. Ja, dass Sie sagen, nur wenn es wirklich nicht anders geht, dann vergebe ich Ressourcen exklusiv, ansonsten versuche ich irgendwie Modelle zu haben, wo auch eine nicht exklusive Nutzung möglich ist, also ein paralleler Zugriff. Aber wenn Sie an die Programmierbeispiele denken, das waren ja alles immer Sachen, wo irgendwie auf Variablen zugegriffen wird und Sie halt eine Sperre machen müssen, weil Sie sonst Synchronisierungsprobleme kriegen. Ja, und da haben Sie diese Möglichkeit nicht. Also wenn Sie sagen, ich will das nicht, ich will keine Sperre machen, dann dann haben Sie vielleicht keine Deadlocks mehr, aber dafür haben Sie falsche Ergebnisse, was nicht besser ist. Ja, die Programme laufen dann zwar schön durch, aber es ist nutzlos, sie laufen zu lassen. Teilweise gibt es Möglichkeiten für sowas. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe mehrere Prozesse und die wollen irgendwas drucken, ja, dann könnten Sie natürlich sagen, der Drucker ist eine Ressource und es kriegt immer einen Prozess, die irgendwie exklusiv. Aber Sie können natürlich auch hingehen und sagen, nee, das ist ein blödes Konzept, ich führe ein zentrales Programm ein, was den Drucker ansteuert, das ist ein Drucker-Spooler, ja, ein Dämon, der praktisch nur fürs Drucken zuständig ist. Und anstatt jetzt jedes Programm einzeln irgendwie den Zugriff auf den Drucker reservieren zu lassen, lassen Sie einfach diese Programme eine Nachricht an diesen Drucker-Spooler schicken. Und der Spooler hat dann die Aufgabe, die Druckjobs in eine richtige Reihenfolge zu bringen und dann auszudrucken. Ja? Wenn Sie das so umstellen, dann sind Sie aus einer Situation, wo Sie mehrere Prozesse haben, die dieselbe Ressource anfordern wollen, sind Sie rübergegangen auf ein Modell, wo es nur noch einen Prozess gibt, der diese Ressource anfordert, nämlich der Druckerspooler. Und kein anderer Prozess kann Sie überhaupt anfordern. Und dann haben Sie diese Ressource aus dem Spiel einfach rausgenommen. Eine Ressource, die nur von einem einzigen Prozess verwendet wird, die kann keinen Deadlock verursachen. Weil es ja keinen anderen gibt, der versuchen könnte, die anzufordern, während sie benutzt wird. Kriegen Sie direkt aus diesem zyklischen, aus diesem zyklischen Warten heraus. Sie können keinen Kreis bauen mit einer Ressource, die nur ein einziger Prozess verwendet, weil dann der reinzeigende Pfeil praktisch fehlt. Ja. Es kann aber sein, dass Sie damit das Problem auch nur wieder verschieben, wenn Sie nämlich nicht im Spooler beliebig viele Druckjobs zwischenspeichern können. Und die Frage ist auch, wie werden die Nachrichten übermittelt? Wenn Sie mehrere Prozesse haben, die gleichzeitig eine Nachricht an diesen Spooler verschieben, dann laufen Sie eventuell auch wieder in solche Probleme rein. Also im Allgemeinen kann man dazu einfach sagen, gegenseitiger Ausschluss ist kein Übel, sondern eine wünschenswerte Eigenschaft und wir kriegen das nicht kaputt, außer in irgendwelchen Spezialfällen. Ja, und dann haben wir halt kein Deadlock-Problem. Die andere Sache mit dem Hold and Wait. Ja, Hold and Wait war diese Bedingung, dass man sagen, unser System arbeitet prinzipiell so, dass man eine Ressource anfordern kann, kriegt die und dann darf man eine weitere Ressource anfordern, obwohl man schon eine hat. Ja, das funktioniert in praktisch allen Beispielen, die wir uns angucken, so. Und eine Möglichkeit, das Ganze loszuwerden, wäre jetzt, dass man sagt, man verbietet das. Also man verbietet Software, die eben so schrittweise Ressourcen anfordert. Und ein Alternativmodell dazu wäre, dass jedes Programm beim Start sagt, ich will die folgenden Ressourcen haben, fordert die alle an und kriegt die. Ja? Das können Sie natürlich machen. Also wenn Sie ein Programm haben, Sie starten das, das braucht 4 Ressourcen, 4 verschiedene, fordert die alle an und dann arbeitet es vielleicht mehrere Minuten und erst unmittelbar vor Beendigung des Programms gibt es die ganzen Sachen wieder zurück, dann würde dieses Programm würde vernünftig laufen. Es kann nicht in irgendeinen Deadlock reinkommen, entweder sind beim Start die Ressourcen alle verfügbar, dann läuft es halt durch, oder sie sind es nicht. Dann wartet es, bis alle verfügbar werden und irgendwann, nehmen wir an, ist das der Fall und dann geht es weiter. Ja. Aber das ist ein bisschen schwierig. Zum einen, weil wir oft erst dynamisch entdecken, dass ein bestimmter Bedarf an Ressourcen entsteht. Ein Programm, das zum Beispiel interaktiv ist und erst auf ein Benutzerkommando hin weitere Ressourcen anfordern wird, da können Sie einfach nicht wissen, was der Benutzer sagt. Ja, wenn der Benutzer sagt, ich will 5 Ressourcen nutzen und das Programm setzt es um und der Wert ist prinzipiell unbegrenzt, dann wissen Sie einfach nicht, was passieren wird. Das ist ein grundsätzliches Problem. Der zweite Punkt ist, dass Sie sich das parallele Abarbeiten von Sachen kaputt machen. Ja, das ist ja gerade der Gag, den wir hier betrachten, dass wir eben parallele Programmabläufe haben und dass die Ressourcen irgendwie geschickt zwischen den Prozessen hin und her geschoben werden, damit die alle möglichst gleichzeitig irgendwie arbeiten können. Ja, und wenn Sie jetzt mehrere Prozesse haben, die alle am Anfang sämtliche Ressourcen reservieren, die Sie brauchen, dann kann es sein, dass Sie damit in ein Modell reinlaufen, wo immer nur ein Prozess was tun kann und komplett abgearbeitet wird. Ja, da machen Sie sich praktisch die Parallelität vollständig kaputt und bringen die Prozesse in so eine First-Come-First-Serve-Reihenfolge. Ja, Sie würden damit praktisch aus dem Scheduler einen nicht unterbrechenden machen, weil die anderen Prozesse eh nichts tun können, solange die Ressourcen belegt sind. Ja, also zumindest für die Prozesse, die gemeinsame Ressourcen nutzen. Also das wird auch nicht gehen. Es gibt so ein Modell bei Datenbanksystemen, da gibt es einen Locking-Mechanismus, der Two-Phase-Locking heißt. Und da gibt es eine sogenannte Sperrphase, wo alle Ressourcen erworben werden. Oder zumindest versucht wird, alle zu erwerben. Wenn das nicht klappt, werden die alle sofort wieder freigegeben. Und dann gibt es eine Zugriffsphase, wo dann mit den Sachen gearbeitet wird und dann geht es wieder raus. Aber da reden wir von einer einzelnen Transaktion. Ja, also die Transaktion baut sich praktisch auf, indem sie bei diesem Two-Phase-Locking alle Sperren auf einen Schlag bekommt. Dann macht sie 3-4 Veränderungen an der Datenbank und gibt dann alles wieder frei. Das ist relativ überschaubar und ist schnell abzuarbeiten. Deswegen funktioniert das in der Datenbank. Aber bei Prozessen sähe das anders aus, weil ein Prozess generell natürlich viel länger läuft, als man jetzt für das Abarbeiten einer Datenbanktransaktion benötigt. Ja, egal, was Sie für eine Monstertransaktion zusammenstellen, die wird nie konkurrieren können mit, was weiß ich, einem Prozess, der eine Minute rechnet oder sowas. Ja, das heißt also, dieses Kriterium kriegen wir auch nicht richtig kaputt. Ununterbrechbarkeit der Ressourcen, da haben wir ganz am Anfang dann schon drüber gesprochen. Ressourcen entziehen ist halt typischerweise nicht möglich. Und wenn Sie verlangen, dass es nur unterbrechbare Ressourcen gibt. Das wäre eine Möglichkeit, auch Deadlocks ein für alle Mal loszuwerden. dann funktionieren halt ganz viele Programme nicht mehr. Ja, weil es eben Ressourcen gibt, die man einfach nicht entziehen darf. Was soll das bedeuten, wenn Sie exklusiven Zugriff auf eine Variable haben und Sie sagen jetzt, ich entziehe dem Prozess den Zugriff. Was soll dann passieren? Ja, der Prozess ist durch einen Log irgendwas in so einen Bereich reingelaufen, wo er die Variable nutzen darf, und ein Entzug kann man sich irgendwie schwer vorstellen, wie das funktionieren soll. Man müsste den Prozess dann unterbrechen oder sowas. Das kann aber auch nicht gut gehen, weil er ja vielleicht die Variable schon gelesen hat, also dann würden wir wieder diese Synchronisierungsprobleme einfach kriegen. Ja? Das heißt, das geht in der Regel auch nicht. Eine Sache gibt es aber, wo wir tatsächlich was machen können, und das ist das zyklische Warten. Und ich glaube, das hatte ich schon mal angekündigt, dass wir da eine Lösung für finden werden. Wenn Sie sich an dieses einfache Beispiel vom Anfang erinnern, dieses Miniaturbeispiel, da hatten wir einen Prozess P, der macht Log A und Log B, und wir hatten einen Prozess Q, der macht Log B und Log A, also einfach in umgekehrter Reihenfolge. Und da haben wir diesen Graph gemalt mit diesen Rechtecken, ja, und diesen roten Bereichen und so weiter, wo man nicht reinlaufen darf. Und da haben wir gesehen, wenn wir Q anpassen, sodass der auch in der Standardreihenfolge, also erst A und dann B anfordert, dann ist alles in Ordnung. Dann kann es keinen Deadlock geben. Weil nur einer von den beiden kann dann das Log A erfolgreich umsetzen, der halt als erster kommt. Und der kann dann auf jeden Fall auch Log B kriegen. Bei diesem Code entsteht das Problem einfach dadurch, dass die Reihenfolge irgendwie verdreht ist und beide jeweils die erste Sperre kriegen können. Ja, und die Lösung war eben, mach's in gleicher Reihenfolge, erst A, dann B, dann kann nichts passieren. Und das lässt sich verallgemeinern auf beliebig viele Ressourcen und beliebig viele Prozesse, indem man sagt, alles was wir irgendwie an Ressourcen haben, das bringen wir in eine standardisierte Reihenfolge. Die können Sie als Programmierer festlegen, was diese Reihenfolge sein soll. Und dann zwingen Sie Programme beim Anfordern von Ressourcen immer diese Reihenfolge einzuhalten. Ja? Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe Ressourcen R1 bis, ja, wie haben wir es hier gemacht? Ja, hier ist es über eine Funktion gemacht. Was bedeutet das? Dieses, wir wollen die Ressourcen durchnummerieren. Ort ist eine Funktion, das ist jetzt nur übermäßig mathematisch kompliziert, das kann man sich auch einfacher vorstellen, aber so ist halt die formale Definition. Wir bilden die Menge der Ressourcen ab auf die natürlichen Zahlen und verlangen, dass jeder Ressource eine andere Zahl zugewiesen wird. Ja, das heißt aber nichts anderes als eine Reihenfolge. Also die Reihenfolge könnte etwa sein R4, R2, R1, R3. Ja, das wäre eine Beispielreihenfolge für vier Ressourcen 1 bis 4. Ja, und diese Ort-Funktion, wie würde das dann aussehen? Ort würde einfach hingehen und jedes R auf seine Position halt abbilden. Also müssen wir schauen, was sind die Positionen. Das R1 steht hier an dritter Stelle. Das R2 steht an zweiter Stelle. R3 an letzter Stelle, das ist die vierte. Und das R4 steht vorne, das ist die erste Stelle. Ja, das, was ich hier unten hingeschrieben habe, ist eine Funktion, die eine Menge von Ressourcen in die natürlichen Zahlen abbildet, ja, und keine Zahl mehrfach vorkommen lässt. Und das ist einfach nichts anderes als das Bilden einer Reihenfolge. Also einfach mathematische Logik für das Bilden einer Reihenfolge. Und wir verlangen jetzt, dass jeder Prozess, der mehrere Ressourcen anfordert, immer die Reihenfolge beachtet. Das muss nicht bedeuten, dass der alle vier Ressourcen braucht. Ja, wenn wir annehmen, dass zum Beispiel ein Prozess nur die Ressourcen R1 und R2 benötigt, dann würden wir einfach hier in diese Reihenfolge reingucken und sehen, okay, R2 kommt vor R1, also muss der Prozess zunächst R2 anfordern und dann R1. Ja? Wenn er alle vier hat, muss er sie in genau dieser Reihenfolge anfordern. Und jetzt wieder mathematisch formuliert, heißt es eben, wenn Sie eine Ressource R und eine Ressource S haben und R steht in der Reihenfolge vor S, also hat einen kleineren Wert über diese Ort-Funktion zugeordnet, ja, dann muss es in der Reihenfolge R und dann S auch angefordert werden und darf nicht so. Wenn Sie erst S anfordern und dann R, dann ist es einfach eine ungültige Reihenfolge und die wird nicht zugelassen. Und wenn Sie das machen, also wenn Sie diese Reihenfolge einmal festgelegt haben und dann eine einheitliche Einhaltung der Reihenfolge beim Anfordern erzwingen, ja, und das kann man einfach, indem man den Quelltext von allen beteiligten Programmen anguckt, wo jeweils diese Log-Befehle drin sind, dann können Sie keine Deadlocks mehr haben. Ja, und da machen wir mal den einzigen Beweis im Rahmen der Veranstaltung. Es wird nämlich so sein, dass wir, wenn wir diese Sache erzwingen, dass es dann nicht möglich ist, so einen Zyklus zu machen, ja, wo Sie praktisch die Prozesse und Ressourcen in so einem Kreis anordnen. Und das heißt, wir schauen uns an, dass das nicht passieren kann. Wir nehmen an, das ist ein Beweis durch Widerspruch, dass wir also diese Regeln umgesetzt haben, wir haben eine Reihenfolge festgelegt und wir fordern immer nur in der richtigen Reihenfolge an und wir nehmen an, dass wir trotzdem in Deadlock gelaufen sind. Ja, dann müssen wir das irgendwie zu einem Widerspruch zu sich selbst führen, dann wissen wir, das kann nicht sein. Das ist das Prinzip Beweis durch Widerspruch. Also wir nehmen an, es ist ein Deadlock entstanden, obwohl wir uns an die Regeln gehalten haben. Das heißt also, es gibt so einen Zyklus. Wir können irgendwie die Ressourcen in so eine Reihenfolge bringen, A1 bis RN, jeweils mit Prozessen P1 bis PN dazwischen und mit diesen Pfeilen verbunden. Ja, das heißt immer, der Prozess hat eine Ressource, die der nächste Prozess braucht. Und jetzt ist natürlich so, für jedes I an diesen Übergängen muss ja gelten, Ort R von I ist kleiner als Ort R von I plus 1. Ja, warum ist es so? Weil wenn es nicht so wäre, dann würden die nicht in der Reihenfolge stehen. Ja, weil was heißt das denn? Das ist einfach nur unsere grundsätzliche I.
Die Erklärung ist einfach, dass wenn man ganz hinten R von, zum Beispiel in unserem Fall jetzt 4 hätten, dass R von 4, also dem Wert 4, nicht kleiner sein kann als R1, also in dem Fall R4 mit dem Wert 1. Also weil 4 immer größer ist als 1 und 4 nicht kleiner sein kann als 1?
Ja, das ist das natürlich, weil wir den Kreis so schließen. Das
versuchen zu wollen, aber es geht
ja
nicht. Und 4 komme ich ja nicht.
Ja, ja.
Also 4 kann nicht kleiner als 1 sein.
Ja, ich überlege jetzt nur, wie wir aus dem Kreis folgt ja nicht unbedingt, dass es einen Kreis gibt, muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass diese RIs schon in der richtigen Reihenfolge sind. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich sehe es jetzt nicht auf Anhieb, obwohl ich das schon 4 oder 5 Mal erzählt habe in früheren Veranstaltungen, ist mir jetzt gerade nicht klar, warum das hier direkt so funktioniert. Ja, also das machen wir folgendermaßen, das schaue ich mir nochmal an übers Wochenende und mache Ihnen eine ergänzende Folie, stelle ich Ihnen auf die Webseite, weil es hat keinen Sinn, dass ich jetzt 5 Minuten darüber nachdenke und vielleicht doch nicht zu einer Lösung komme. Ich glaube, dass da irgendwas fehlt an Informationen, weswegen wir diese Reihenfolge haben. Das ist irgendwas mit einer Verallgemeinerung. Gut, das wäre also, wenn es geklappt hätte, der Beweis gewesen, dass das Ganze sinnvoll funktioniert. Ja, es ist tatsächlich so, wenn Sie versuchen, irgendwas zu machen, wo Sie mehrere Prozesse haben, die eben in korrekter Reihenfolge das anfordern, Sie schaffen es nicht, daraus einen Deadlock zu konstruieren. Und deswegen ist das die einzige Sache, die Sie unter dem Punkt Verhinderung von Deadlocks wirklich tun können. Ja, dass Sie also sagen, ich erzwinge diese Reihenfolgen und dann habe ich keine Probleme. Dann brauchen Sie auch keine Deadlock-Erkennung oder Beheben von Deadlocks oder sowas mehr machen, dann sind Sie komplett abgesichert. Das war's zum Thema Deadlocks. Wir machen dann jetzt Pause, ja, machen wir bis 11 Uhr und dann fangen wir mit Speicherverwaltung an.